Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel, und ich bin Olaf Häuser.
Then I called my father as well and to tell him the same thing pretty much. As I was doing that, a man in a police uniform came out of the woods behind me and told us that they'd caught a bad guy and that we were safe. Sorry, there's being cappuccino made behind me. And so, yeah, he told us that we were safe and they'd caught a bad guy. But as he was telling us that, he lifted his gun and started shooting at the grape. And I jumped in the water and lost the phone connection with my father. So the last thing he heard was that they'd caught a bad guy and we were safe. Oh.
Björn Ihler heißt der Mann, den wir gerade hörten, und er schildert die Situation, die er vor 10 Jahren erleben musste. Björn befand sich mit mehr als 500 anderen Menschen in einem Sommercamp der norwegischen Sozialdemokraten auf der Insel Utøya. Plötzlich waren Schüsse zu hören. Dann kam ein Mann in Polizeiuniform zum Sammelpunkt der geschockten Camp-Teilnehmer und versicherte ihnen, dass die Täter bereits gefasst seien. Dann hob er seine Waffe und feuerte auf die Menschen. Jener Mann, das haben Sie wahrscheinlich schon geahnt, war Anders Behring Breivik, und an diesem Tag tötete er 77 Menschen, 69 allein auf Utøya. Björn konnte entkommen, und dass er höflich darauf hinweist, dass im Hintergrund Cappuccino gemacht wird, während er diese furchtbare Situation schildert, ist schon bemerkenswert. Norwegen hat damals besonnen auf das Massaker von Utøya reagiert. Gesellschaftlicher Zusammenhalt, andauernde Offenheit und mehr Demokratie für alle sollten das Land heilen. Man wollte der grauenhaften Attacke eines Rechtsradikalen eine Gesellschaft entgegensetzen, die beweist, dass eine multikulturelle Gemeinschaft gerade deshalb so stark ist, weil sie damit umgehen kann, weil sie dem Täter ein faires Verfahren garantiert und auch ständige Haftbeschwerden und Klagen des Häftlings aushält. Aber wie sehr beeinflusst die grauenhafte Tat eines Einzelnen das Land immer noch, auch 10 Jahre später? Und was wurde aus diesem besonderen Weg des Zusammenhalts, der gemeinschaftlichen Liebe Norwegens? Darüber spreche ich heute mit meiner Kollegin Alexandra Rolkoff und meinem Kollegen Dietmar Pieper, die sich dieses Themas angenommen haben.
Klar, die Geschichte ist natürlich bekannt. Jeder weiß inzwischen, was vor 10 Jahren passiert ist. Aber ich finde, was nicht so bekannt ist, ist, wie geht's eigentlich den Menschen, die damals betroffen waren, heute? Wie sind die damit umgegangen? Was ist mit diesem Land passiert seitdem? Also ich finde, so ein Anschlag dauert in Anführungsstrichen zwar nur einen Tag, aber er endet sehr viele Jahre nicht. Und irgendwie auch bis heute nicht, ne? Oder wie siehst du das, Dietmar?
Genau, also die Art und Weise, wie man in Norwegen damit umgeht, finde ich sehr interessant. Und das lässt sich natürlich am besten vermitteln durch Menschen, die Utøya erlebt und überlebt haben und sich bis heute damit in irgendeiner Form auseinandersetzen. Und das trifft natürlich für jeden dieser Menschen zu. Nur gibt es einige, die sind sicherlich ganz still und die leiden vielleicht auch noch sehr viel stärker als andere. Die Reaktionen sind da ja unterschiedlich, auch die Art und Weise, wie die Traumata verarbeitet werden. Und ich habe dann eine junge Frau gefunden, die politisch sehr aktiv ist. Die ist mittlerweile stellvertretende Bürgermeisterin von Oslo und ist auch bereit, ganz offen darüber zu reden, über alles, und hat ihre bestimmte Art, das auch, sagen wir mal, in einem öffentlichen Umgang zu verarbeiten.
Wie bereitet sich denn Norwegen allgemein, bevor wir zu den einzelnen Personen kommen, auf diesen furchtbaren Gedenktag vor?
Der Juli in Norwegen ist der Urlaubsmonat schlechthin. Das heißt, da werden am 1. Juli die Bürgersteige hochgeklappt und die sind dann den Juli über eigentlich hochgeklappt. Und traditionell sitzt jeder irgendwo im Sommerhaus, wenn er sich das leisten kann. Und viele Norweger können das. Also auch die Frau, mit der ich gesprochen habe, sie heißt Kamzy Gunaratnam. Sie ist auch im Urlaub und sie hat mir gesagt, sie weiß noch gar nicht, was sie am 22. Juli machen wird, weil das ist für sie natürlich so ein ganz besonderer Tag. Manchmal will sie da einfach allein sein, manchmal will sie aber auch gerade das Gegenteil und viele Leute um sich herum haben. Also sie weiß es persönlich noch gar nicht.
Das heißt, sie geht auch nicht zu dieser Gedenkveranstaltung, Dietmar?
Nein, jedenfalls, wenn sie das tut, geht sie da spontan hin. Sie hat nicht zugesagt, sie hat auch nicht zugesagt, bei irgendeiner Veranstaltung zu reden. Also sie sagte, es kann sein, dass ich mich an dem Tag einfach nur verkriechen will.
Das ist interessant, weil der Überlebende, mit dem ich gesprochen habe, der sagt nämlich auch, er möchte da eigentlich nicht hin. Also vielleicht spontan, aber eher nicht. Ja. Ich erkenne ein Muster.
Kann man aber auch verstehen, ne, dass man dann vielleicht nicht so intensiv an solches Erlebnis erinnert werden möchte.
Klar. Also ich habe mir in der Vorbereitung einen Film angeguckt. Das gibt natürlich nur einen ganz, ganz, ganz schwachen Eindruck. Und trotzdem fand ich den enorm eindrucksvoll. Es gibt ja mehrere Filme. Dieser Film, den ich meine, der dauert exakt so lange wie Breiviks Schießerei dort, Breiviks Menschenjagd, muss man ja sagen, auf der Insel. Und das eigentlich Gruselige ist, dass man ununterbrochen diese Schüsse hört. Man sieht eine Gruppe von jungen Leuten, die sich verstecken, die fliehen wollen und denen es zum großen Teil auch gelingt. Aber vor allen Dingen hört man ununterbrochen diese Schüsse. Und das ist so, selbst nur nach 90 Minuten hat das schon einen traumatischen Effekt. Nach 90 Minuten, die man sich das am Bildschirm anguckt.
Hold it there.
Was?
Dies ist ein kleiner Ausschnitt aus dem Film, den Dietmar ansprach. Ytöya, 22. Juli heißt er. Ich glaube nicht, dass man sich vorstellen kann, was die Menschen dort an jenem Tag erlebten, wenn man nicht selbst einmal in ähnlich furchtbarer Situation war. Wie kann man das als Mensch verarbeiten? Wie als Gesellschaft? Und wie spricht man mit jemandem, der ein solches Trauma verarbeiten musste?
Also ich kann von meinem Überlebenden, in Anführungsstrichen, das klingt so ein bisschen makaber, aber von dem Überlebenden, mit dem ich gesprochen habe, Björn Ihler heißt er, der war damals 20 und ist jetzt heute 30. Und was ich ganz interessant fand, war, ich habe mich akribisch vorbereitet auf das Interview mit ihm und war ganz vorsichtig und hatte unglaubliche Angst, irgendwas Falsches zu sagen und ihn quasi zu retraumatisieren. Und habe ihm auch angeboten, dass er das Gespräch jederzeit stoppen kann, dass wir irgendwann anders weitermachen. Und der war aber wirklich gefasst.
We started hearing loads, popping sounds of some sort. And we didn't know what it was. We thought maybe fireworks or something like that. But then as people started gathering, I saw a man in dark clothes walk across the ridge of the crater. And some people ran towards him and he lifted a gun and shot them straight down, after which I turned around and my group turned around and we ran into the woods surrounding the camp.
Es gibt eben Leute, die da bis heute gar nicht drüber sprechen können, aber er war sehr gefasst und es teilt sich, glaube ich, einfach in unterschiedliche Gruppen. Es gibt bestimmt Überlebende, die bis heute deren Leben quasi zerstört ist in dem Maße, dass sie nicht mehr ihrer normalen Tätigkeit nachgehen können, ihren Alltag nicht mehr bewältigen können, solche Dinge. Und es gibt aber auch so Menschen wie Björn Ihler, die es irgendwie geschafft haben, sogar dieses Trauma umzukehren in was, man kann schon sagen, fast Positives. Ne? Also der ist heute jemand, der sich gegen Rechtsextremismus engagiert und gegen Extremismus im Allgemeinen. Und der konnte da auch sehr klar und bestimmt drüber reden und sagte auch, man kann die Vergangenheit nicht ungeschehen machen, aber man kann sich entscheiden, vergräbt man sich in der Trauer und in der Opferhaltung oder versucht man das irgendwie in was zu verwandeln, was der Zukunft nützt. So. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt für ganz Norwegen stehen kann, aber mich hat das sehr beeindruckt.
Meine Protagonistin, wenn ich sie so nennen kann, Kamzy Gunaratnam, ist ja ähnlich. Sie verwandelt es in politische Energie. Nun war sie vorher schon politisch aktiv. Es ist vielleicht ein wichtiger Aspekt auch, dass Breivik ganz gezielt ja den sozialdemokratischen Nachwuchs dort angegriffen hat. Das heißt, auf Utøya, das war nicht irgendein Jugendcamp, das ist vielleicht nicht allen so klar, sondern es war das Sommercamp der AÜF, der Arbeiterjugend, der Nachwuchsorganisation. In Deutschland würde man wahrscheinlich Jungsozialisten sagen. Und er wollte die künftige Elite ausschalten. Das war eins seiner Ziele. Er hatte natürlich einen ganzen Kranz von verrückten Zielen. Aber ein Punkt war, er wollte die politische Elite der Zukunft ausschalten. Und er wollte die herrschende Elite aus seiner Sicht dort treffen, wo es ihr am meisten wehtut, nämlich indem er ihre Kinder tötet. Das spielt natürlich jetzt in die Frage hinein, wie geht Norwegen damit um? Wie bewertet man diese Tat? Der Ministerpräsident, darüber kann sicherlich gleich Alex noch mehr sagen, der damalige Ministerpräsident hat das entscheidende Narrativ ja vorgegeben, Stoltenberg.
Wir sind ein kleines Land, aber wir sind ein stolzes Volk. Wir sind immer noch erschüttert über das, was uns getroffen hat. Aber wir geben niemals unsere Werte auf. Unsere Antwort ist mehr Demokratie, mehr Offenheit und mehr Humanität. Aber nie Naivität.
Ich habe damals die Reaktion des norwegischen Volkes, der Bevölkerung, als einen großen Wir-Moment empfunden, weil sich zumindest in meiner Wahrnehmung die Nation geschlossen hinter den Trauernden versammelt hat und hat gesagt, das wird uns als Bevölkerung nicht kleiner machen, nicht klein kriegen. Kann einer von euch beiden sagen, ob sich diese Stimmung gehalten hat oder geändert hat heute?
Ja, vielleicht ist das, glaube ich, eher eine Frage für Dietmar. Also ich kann sagen, mein Gefühl wäre, ich war jetzt nicht im Land, aber ich habe natürlich viel darüber gelesen, ist, dass es schon einerseits so ist, dass die Norweger sehr stolz darauf sind, dass sie eben zusammengestanden haben. Und es gab ja auch, es gab Paraden, in denen Menschen Rosen getragen haben. Und man hat irgendwie Breivik nicht so einem Monster stilisiert. Es gab keine Rufe, ihn zu lynchen, sondern man hat irgendwie mit einem demokratischen Prozess auf diesen Anschlag reagiert. Und ich glaube, darauf waren die Norwegerinnen und Norweger schon sehr stolz. Und ich glaube, sie sind bis heute stolz darauf. Aber es gibt eben durchaus auch Menschen in dem Land, die sagen, dieses Liebe über alles Narrativ, das ist halt eine Theorie und in der Praxis hat sich das überhaupt nicht bewährt. Und gerade Migrantinnen und Migranten empfinden das, glaube ich, ganz anders und haben nicht das Gefühl, dass Norwegen mit Offenheit auf diese Anschläge reagiert hätte. Oder, Dietmar?
Genau, es ist auch untersucht worden. Vielleicht ist das an der Stelle ganz interessant. Es gibt tatsächlich jetzt aktuell eine ziemlich umfassende sozialwissenschaftliche Studie, die zu dem Ergebnis kommt, dass es drei Sichtweisen gibt, drei Erzählungen. Es gibt die von Stoltenberg, dem damaligen Ministerpräsidenten, vorgegebene. Der hängen die meisten Norweger an. Rund 40% sagen, es war ein Anschlag auf unsere Demokratie. Und wir haben sozusagen richtig reagiert. Es gibt ungefähr 25%, die sagen, es mag ein Anschlag auf unsere Demokratie gewesen sein, aber vor allem war es ein Anschlag auf Norwegen als ein multikulturelles Land. Und de facto ist Norwegen ziemlich multikulturell. In Oslo leben rund 30% Menschen mit migrantischem Hintergrund, was im Stadtbild ganz klar erkennbar ist. Und diese 25% sagen, das ist ein Aspekt, der ist so wichtig und müsste viel stärker diskutiert werden, dass wir eben für die Zukunft und für das künftige Zusammenleben in Norwegen mehr daraus lernen. Um es abzuschließen, es gibt auch eine kleine, man muss wohl sagen, rechtsradikale Minderheit von ungefähr 10%, die sagen, das war ein völlig unpolitischer Anschlag. Der wollte eigentlich nur irgendwie seine Wut Ausdruck verleihen über die wachsende Zahl von Migranten in Norwegen. So, und das war eigentlich in gewisser Weise sogar gerechtfertigt. Die gibt's auch.
10% ist eine Minderheit im Vergleich zu den anderen Gruppen, aber 10% ist auch, finde ich, relativ viel. Jetzt mal gerade rausgefragt, ich kenne das aus Schweden. Ich weiß, in den 90ern hatte Schweden ein tatsächlich valides rechtsradikalen Problem. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Kannst du da etwas über Norwegen sagen, Dietmar?
Also dieses rechtsradikale Potenzial ist da. Ich vermute, dass das so eine Art Kern, so eine Art harter Kern ist, den es immer gibt und den es in Wahrheit auch in vielen Ländern gibt. Da müssen wir uns jetzt nichts vormachen. Es gibt leider rechtsradikale Rechtsextremisten und Nazis in fast jedem Land. In mehr oder minder großem Anteil. Interessanter finde ich die Frage, was bedeutet das jetzt für die politische Wirklichkeit, wie sie sich dann auch bei Wahlen abbildet. Da kann man sehen, dass also die Partei, die am ehesten, sagen wir mal, innerhalb des gerade noch demokratischen Spektrums solche Leute anzieht, die Fortschrittspartei, das sind die dortigen Rechtspopulisten, dass die nach den Anschlägen in die Regierung kam, bei der Wahl 2013, aber jetzt interessanterweise ziemlich schlecht dasteht in den Umfragen. Denn es wird jetzt im September wird wiedergewählt. Und diese Fortschrittspartei, deren Hauptprogramm ist, irgendwie gegen Einwanderung zu sein, die stehen nicht gut da.
Und was man aber schon sagen muss, also zum einen dadurch, dass diese Fortschrittspartei, korrigiere mich, wenn ich jetzt was Falsches sage, Dietmar, aber dadurch, dass sie Teil der Regierung waren, ist zum Beispiel die Migrationspolitik schon auch verschärft worden in den letzten Jahren. Also einiges haben sie ja doch einfach schon erreicht, unabhängig davon, dass sie jetzt wahrscheinlich abgewählt werden. Und was ich auch ganz interessant finde, ist, dass eben dieses Norwegen, das sagt, wir haben damit mehr Offenheit reagiert, mit mehr Demokratie. Es gibt eine Umfrage aus dem Jahr 2017, glaube ich, der zufolge mehr als 30% der Norwegerinnen und Norweger Vorurteile gegen Muslime haben. Und das ist, hat ja mit Offenheit dann wirklich nichts mehr zu tun. Und ich habe Stoltenberg eben auch auf diese Zahlen angesprochen und darauf angesprochen, dass ja eben eine rechtspopulistische Partei Teil der Regierung war. Und wie das eigentlich zusammenpasst mit seinem Narrativ, dass Norwegen ja mit Liebe auf diese Anschläge reagiert hätte. Und er ist dem einfach komplett ausgewichen. Also sein Narrativ blieb immer noch, wir sind ein offenes Land und wir sind bestmöglich mit diesem Attentat umgegangen. Und er hat das echt so ein bisschen ausgeblendet. Er wollte gar nicht darüber reden.
Interessant. Das passt natürlich zu diesem insgesamt, kann man sagen, etwas typisch skandinavischen Willen zum Konsens. Das findet man in Schweden vielleicht am stärksten, aber man findet das auch in Norwegen, dass es als gesellschaftlich erstrebenswert gilt, doch einen möglichst großen Konsens zu erzielen. Und gerade wenn man verantwortliche Positionen hat, so wie eben ein früherer Ministerpräsident, der ja immer noch irgendwie dann fürs ganze Land spricht, wenn er heute nach den Ereignissen von vor 10 Jahren gefragt wird, der möchte natürlich möglichst viel Konsens irgendwie rüberbringen. Und wenn man genauer reinleuchtet, du hast es ja gesagt, Alexandra, dann ist der Konsens gar nicht so groß, sondern da gibt es ganz schöne Risse und Brüche, auch in diesem Land. Und gerade das, was du mit den Muslimen gesagt hast, da fällt mir ein, was eben Kamzy Günaratnam mir erzählte. Sie hat einen tamilischen Background. Sie ist mit 3 Jahren mit ihren Eltern aus Sri Lanka gekommen und wird entsprechend, muss man sagen, auch immer wieder damit konfrontiert. Also sie kriegt jede Menge rassistischen Hass ab und setzt sich damit mehr oder weniger auseinander. Vieles blendet sie einfach auch aus, weil sie sonst nicht ihren Alltag oder auch ihre Politik bewältigen könnte. Aber interessanterweise sagt sie, im Grunde, mir geht's noch gut als Tamilin. Ich habe braune Haut, aber ich bin keine Muslimin.
I'm not Muslim and that is sort of protecting me. It's hard. It's really cruel to say that, but being not Muslim, not wearing a hijab, is sort of protecting me. And I have to be honest because in that way I'm also showing what my fellow sisters in my own party and other parties with hijab who are Muslim are being treated. It's much, much worse.
Am schlimmsten trifft es die muslimischen Frauen. Die werden in der Art und Weise verfolgt. Das ist selbst bei mir im Vergleich zu mir sozusagen noch deutlich stärker.
Verzeiht mir bitte die philosophische Überhöhung, aber ist es nicht sinnvoller, tatsächlich bei diesem Narrativ zu bleiben und auch, falls es Kritikpunkte gibt, zu sagen, nein, wir müssen darauf vor allen Dingen als erstes mal stolz sein, weil das der richtige Weg ist?
Also ich finde, man kann stolz darauf sein, dass Breivik einen fairen Prozess bekommen hat. Das kann man, glaube ich, so sagen. Das ist was tatsächlich Verdienstvolles, aber korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Dietmar, aber was gerade so die Gefahr von rechts angeht, bin ich nicht sicher, ob Norwegen wirklich so viele Schlüsse und Konsequenzen gezogen hat aus diesem Anschlag. Und dann kann man natürlich stolz sein auf dieses Narrativ, dass wir alle gegen Hass sind. Die Frage ist, ob das verhindert, dass sich so ein Anschlag nochmal wiederholt. 2019 im Sommer gab es nochmal einen Breivik-Nachahmer, der zum Glück nicht erfolgreich war. Der wollte eine Moschee angreifen und ist dann gestoppt worden. Aber auch so die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, ich habe so ein paar kleinere Hintergrundgespräche geführt in Norwegen, die sagen, naja, gegen Rechtsextremismus im eigenen Land haben wir halt nicht so viel gemacht. Also man konzentriert sich sehr auf die Gefahr im islamistischen Terrorismus und blendet aber so die eigenen Schatten so ein bisschen aus. Und das ist eben die Kehrseite von Stoltenbergs Liebe über alles Politik.
Genau, er spricht ja auch im Grunde genommen aus einer Position heraus, als wäre er selber noch im Amt. Er versetzt sich quasi in die Zeit von vor 10 Jahren hinein. Nun haben ja die Sozialdemokraten die letzten paar Jahre gar nicht regiert. Und die eher migrantenkritische Politik, die gemacht wurde, die haben ja andere Parteien gemacht. Also insofern kann ich deine Verwunderung gut verstehen, denn es wäre für ihn ja leicht auch zu sagen, ich habe ja gar keine politische Verantwortung für das, was die letzten Jahre in Norwegen passiert ist. Es ist interessant, es passt eben zu diesem sehr konsensorientierten, das wir kurz schon angesprochen hatten. Interessant ist auch, um nochmal auf Kamzy Günaratnam zurückzukommen, sie sagt, in den letzten 10 Jahren, seit dem 22. Juli, bin ich eigentlich immer wütender geworden. Und inzwischen sage ich, diese Rosenmärsche, die es damals gegeben hat, die waren Bullshit.
Now, how many people who lifted roses that day are lifting anything today to do something about right-wing extremism? That's my furious question. And makes me so mad that people feel that the thing they do every summer, every 22nd of July, I receive hundreds of hearts in my Facebook inbox. I don't fucking need a heart in my Facebook inbox. I need people to stand up against racism, against hate. I'm getting mad now, I'm sorry.
Da haben die Leute sich sozusagen selber entlastet. Die sind auf die Straße gegangen, haben eine Rose in die Höhe gehalten oder ein rotes Herz auf ein Pappschild gemalt. Aber was haben sie denn wirklich gemacht? Und sie sagt, was sie am meisten aufregt, ist, wenn sie jedes Mal am Jahrestag in ihrem Facebook-Kanal irgendwie hunderte von Herzchen hat. Da sagt sie, erspart mir bitte diese Herzchen, für die kann ich mir gar nichts kaufen. Tut was gegen Rassismus. Das ist das, was ihr tun könnt, aber das wollt ihr nicht.
Björn Ihler, der Überlebende, mit dem ich geredet habe, der lebt inzwischen nicht mehr in Norwegen. Und der ist kein Migrant, aber er sagt, einer der Gründe neben mehreren anderen ist, dass er sich so ärgert über Norwegens Umgang mit diesem Anschlag und darüber, dass man nichts gegen Rechtsextremismus oder wenig getan hat nach den Toten von Utøya.
Wenn wir nochmal bei Stoltenberg bleiben, wenn ich mich richtig entsinne, wurde ihm damals auch vorgeworfen, dass seine Regierung Norwegen nicht hätte vor dem Anschlag schützen können. Und ich finde, das spielt ja rein in die Debatte, wie ein Land mit solchen Phänomenen umgeht. Was habt ihr da rausgefunden? Hat sich das verändert? Gibt es da Ideen, in Norwegen tatsächlich aktiv gegen radikale Tendenzen zu kämpfen?
Was ich erzählen kann, ist, dass Björn Ihler, der Überlebende, mit dem ich gesprochen habe, versucht hat, vor allem herauszufinden, wie kommt es, dass junge Männer vor allen Dingen solche Anschläge verüben. Also der hat nicht nur alles über Breivik gelesen, was er finden konnte, inklusive seinem wirren Manifest, sondern der hat so Dinge gemacht, wie der ist zum NSU-Prozess gefahren. Und der hat einfach versucht zu verstehen, wie kommt es, dass jemand so einem Rechtsextremismus verfällt. Und seine Schlussfolgerung, und das ist jetzt wirklich seine persönliche, das trifft jetzt auf keine Regierung zum Moment, aber er sagt, dass gegen Extremisten natürlich der Verfassungsschutz hilft und natürlich muss man da irgendwie polizeiliche Maßnahmen ergreifen, aber was einfach auch noch effektiver ist, ist als Gesellschaft nach solchen Leuten zu gucken, also dafür zu sorgen, dass die einem nicht entgleiten. So jemand wie Breivik, ich weiß gar nicht, ob man den hätte auffinden können vorher, ne? Der hat sich ja komplett zurückgezogen quasi aus der Realität. Und Björns quasi Schlussfolgerung ist, dass noch besser als strengere Gesetze oder härtere Maßnahmen gegen Extremismen der noch bessere Weg, Terrorismus zu bekämpfen, eigentlich ist, milde gesagt, aufeinander zu achten. Ne? Also darauf zu gucken, zieht sich jemand zurück aus der Gesellschaft? Driftet jemand in irgendeine Parallelwelt ab? Und dann einfach so die Hand auszustrecken nach jemand, den man zu verlieren droht. Und das ist total schwer. Das ist viel schwerer, als Herzchen zu verschicken. Aber das wäre eigentlich der Weg, Rechtsextremismus wirklich zu bekämpfen.
Und auch eine Art der Konsensfindung, oder Dietmar?
Also ich finde das sehr interessant, was Alexandra gerade gesagt hat, weil es ja zeigt, dass es nicht allein auf staatliche Maßnahmen ankommt. Mir war auch, muss ich zugeben, während wir hier so relativ kritisch über Norwegen gesprochen haben, zwischendurch ein bisschen unwohl, weil ich denke, wer sind wir jetzt hier in Deutschland, so hart über Norwegen zu urteilen? Guckt euch doch mal die Verhältnisse in Deutschland an. Wir haben ein Rechtsextremismusproblem in der Polizei. Wir hatten rechtsextreme Anschläge noch und nöcher in letzter Zeit. Also verglichen damit ist Norwegen eigentlich ganz gut durch die letzten 10 Jahre gekommen, was nun wirklich rechtsextreme Handlungen angeht. Ich rede nicht von Gesinnungen, aber selbst da hat es sich ja zumindest nicht verschlimmert, was man ja an dem sozusagen daran sehen kann, dass diese eher ja rechtspopulistische Fortschrittspartei gerade nicht so besonders gut dasteht. Deswegen ist mir viel wohler dabei, wenn wir über sowas sprechen, was kann ein Einzelner, was kann eine Gesellschaft tun, als wenn wir jetzt irgendwie dem Staat Versagen vorwerfen. Natürlich muss der Staat was tun. Nur maße ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht an, abschließend zu beurteilen, was da die norwegische Polizei, der norwegische Geheimdienst und so weiter, was die da so alles tun. Das habe ich nicht recherchiert.
Ja, du hast auch recht. In Deutschland zieht man sich dann oft auch darauf zurück, auf dieses, wir reden da darüber, wir haben das ja aufgearbeitet, wir sind ja die Guten. Und das stimmt, aber irgendwie schaffen wir es ja trotzdem nicht, solche Anschläge zu verhindern.
Hier ein Hinweis des Werbepartners Vodafone. Kombinieren Sie jetzt Highspeed-Internet mit bester Unterhaltung und genießen Sie GigaTV ein Jahr lang gratis. Mit dieser Kombi haben Sie schnellstes Internet und bestes Entertainment für Ihr Zuhause. Surfen mit bis zu 1000 Mbit pro Sekunde und dazu maximale TV-Vielfalt in brillantem HD. Und natürlich sind Top-Streaming-Dienste wie Netflix und DAZN zubuchbar. Alle Infos jetzt auf vodafone.de/gigakombi-tv oder in Ihrem Vodafone-Shop.
Ein paar Fakten zum Täter Anders Breivik. Am 22. Juli 2011 zündete er zuerst eine Bombe im Osloer Regierungsviertel und ermordete so 8 Menschen. Danach fuhr er nach Utøya. Nach dem Massaker ließ er sich widerstandslos festnehmen und gestand zwar die Taten der Anschläge, stritt aber seine Schuld im strafrechtlichen Sinne ab. Zuvor hatte er ein Pamphlet mit seinem rechtsradikalen Weltbild im Internet verteilt und an Journalisten geschickt. Am 24. August 2012 wurde er rechtskräftig verurteilt. Seitdem versucht er regelmäßig durch Klagen und Haftbeschwerden auf sich aufmerksam zu machen. Zum Beispiel, weil er die Bedingungen im Hochsicherheitsgefängnis unmenschlich findet. Ich möchte noch mal ein bisschen was zu Breivik fragen. Und das hat auch damit zu tun, was ihr mir gerade erzählt habt. Denn ich fand es bemerkenswert, das habt ihr auch gerade schon mal anklingen lassen, wie ruhig und wie sachlich dieser Prozess durchgeführt wurde. Und das hat bei mir zu einer Wahrnehmung geführt, wo ich dann dachte, so eigentlich ist es schon fast ein bisschen zu viel. Aber vielleicht ist es genau richtig zu sagen, ja, dann kann er jetzt noch einen Antrag stellen, jetzt kann er seinen Namen ändern, er versucht eine Verfassungsbeschwerde, weil er sich irgendwie schlecht behandelt fühlt. Und wir machen das alles mit, weil es einfach zum Rechtsstaat gehört. Und das gehört sich auch so, das auszuhalten. Treffe ich damit auch die Wahrnehmung eurer Gesprächspartner oder die Stimmung, die ihr wahrgenommen habt?
Also absolut. In meinem Fall kann ich sagen, absolut. Kamsi Güneratnam sagt, dieser Breivik, eigentlich ist er gar nichts Besonderes. Der soll behandelt werden wie jeder andere auch. Und im Grunde genommen müsste man auch überlegen, was kann man tun, um den irgendwie zu resozialisieren, falls das möglich ist. Der sitzt ja nun für 21 Jahre, norwegische Höchststrafe. Vor Ablauf der Zeit wird geprüft, ob er möglicherweise weitere schwere Straftaten begeht. Und wenn man zu dem Ergebnis kommt, dass die Gefahr besteht, dann bleibt er weitere 5 Jahre. Und das kann so lange wiederholt werden, dass er theoretisch lebenslänglich, wirklich buchstäblich lebenslänglich hinter Gittern bleibt. Aber Kamsi Güneratnam sagt, dass ist doch eigentlich Quatsch. Warum soll ich als norwegische Steuerzahlerin dafür aufkommen, dass der für viel Geld da irgendwie unter so besonderen Haftbedingungen gehalten wird? Vielleicht kann man was anderes tun. Der Umgang mit ihm jedenfalls beschäftigt auch die Überlebenden. Und ich glaube, die meisten sind der Ansicht, dass das richtig war, so wie es im Prozess gelaufen ist.
Was ich spannend fand, war, dass es schon auch eine Diskussion oder zumindest gemischte Gefühle gibt bei der Frage, wie viel Aufmerksamkeit man ihm schenken soll. Also Stoltenberg hat in dem Gespräch, das ich mit ihm geführt habe, Breivik zum Beispiel namentlich kein einziges Mal erwähnt. Und ich glaube, dass das kein Zufall ist. Also ganz viele Menschen in Norwegen sprechen quasi seinen Namen nicht aus, weil sie ihm nicht noch mehr Aufmerksamkeit geben wollen. Das ist ja genau das, was er möchte. Er möchte gesehen werden. Deswegen auch diese ganzen Prozesse, deswegen dieser ständige Drang in die Medien, den er ja immer noch hat. Und ich glaube, es gibt auch Überlebende wahrscheinlich, die seinen Namen nicht aussprechen, weil sie sagen, wir wollen nicht, dass er noch mehr Aufmerksamkeit kriegt. Das ist ja genau das, worum es ihm geht. Und Björn Ihle vertritt aber genau die gegenteilige Meinung. Er sagt nämlich, wir geben diesem Mann unglaublich viel Macht.
I compare it to how like everyone is describing Lord Voldemort almost in the Harry Potter books, where they don't even want to say his name. And there were similar things going on with Breivik, where people didn't want to say his name and people wanted to like turn the newspapers around when his picture was in them and things like that. And I thought all of that was, first of all, giving him more power than any man should have.
Der wird wie Lord Voldemort aus Harry Potter. Keiner will diesen Namen aussprechen. Man fürchtet sich fast vor dem Begriff, weil man Angst hat, dann irgendwie passiert was. Und dabei ist er eine totale Hanswurst. Der ist ein kompletter Loser. Das Einzige, was er jemals in seinem Leben hinbekommen hat, ist Leute zu ermorden. Und deswegen sollten wir ihn beim Namen nennen, um ihn nicht größer zu machen, als er ist. Ich glaube, da scheiden sich noch so ein bisschen die Geister.
Wie überlebt man ein so furchtbares Erlebnis? Nachdem man dem Mörder entkommen ist,
Kann man wieder ein normales Leben führen, wenn man eine Situation wie vor 10 Jahren auf Utøya überlebt hat? Bjørn Ihler ist Breivik im Wald der Insel entkommen. Kamzy Gunaratnam flüchtete damals schwimmend zum Festland. Beide haben eine Art Ventil dafür gefunden, mit dem Erlebten umzugehen. Bjørn Ihler auf eine, Kamzy Gunaratnam auf eine andere Weise.
Sie hat keine Therapie gemacht, aber sie hat eben ihre Energie ganz auf die Politik konzentriert. Sie hat sich offensichtlich, das kann ich jetzt nur aus ihren Erzählungen und aus ihrem Lebenslauf schließen, sie hat sich offensichtlich sehr stark fokussiert und festgestellt, das ist das Ding, das ich machen will. Und da kann ich auch genau was dafür tun, dass sowas nicht wieder passiert, was mir passiert ist und den vielen anderen. Sie sagt also, alles, was ich in der Politik tue, tue ich wegen des 22. Juli. Es geht wirklich darum, Norwegen zu einem weniger rassistischen Land zu machen, Norwegen zu einem Land zu machen, das wirklich entspannt ist mit dem Multikulturalismus, der de facto ja heute und seit langem schon da ist. Was anderes ist, dass sie noch weiterhin dieses persönliche Trauma hat. Also sie erzählt sehr glaubwürdig, dass wenn immer sie in einen Raum kommt, den sie nicht kennt, sichert sie sich erstmal innerlich ab. Sie sagt, das ist sozusagen mein Körper, der das tut. Das mache ich gar nicht bewusst. Sie guckt, wo ist der Fluchtweg? Wenn von da jemand kommen würde, der eine Schusswaffe in der Hand hat, wo würde ich hinrennen? Das macht sie ganz automatisch. Oder wenn sie ins Kino geht, egal, wenn sie ins Restaurant geht, bei jeder Gelegenheit, sie sichert sich in öffentlichen Räumen immer erstmal ab.
Dieses Narrativ von ich mache jetzt Politik, um quasi mein Trauma zu verarbeiten, das ist schon auch eine sehr rationale Sicht der Dinge. Also es gibt sicher auch einen Teil, der sich damit eben nicht ganz bekämpfen lässt.
Wie ist es denn bei Bjørn, Alexandra?
Also Bjørn sagt ganz klar, Breivik hat mich quasi, der Wortlaut war, he scarred me for life. Er hat mich fürs Leben geschädigt. Es gibt keine richtig gute Übersetzung dafür im Deutschen, aber es sind quasi Narben geblieben bis heute. Und Bjørn erzählt auch zum Beispiel, dass er in den ersten Monaten so ähnliche Tendenzen hatte, wie Dietmar es gerade geschildert hat.
It's like when there were loud noises, for instance, like my father and I walked in the city at one point and someone were loading like a truck somewhere and they dropped something and like suddenly I was nowhere to be found. And I'd kind of escaped into a backyard.
Er sagte, er war einmal mit seinem Vater unterwegs und jemand ließ was fallen in der Stadt. Und das nächste, woran er sich erinnert, ist, dass er in einem Vorgarten von irgendeinem Haus gekauert hat und er wusste gar nicht, wie er hingekommen ist. Also offensichtlich hat sein Körper ihn auf die Flucht geschickt, ohne dass ihm das bewusst geworden ist. Er hat bis heute riesige Schlafprobleme. In den ersten Monaten war es ganz schlimm. Er sagte, einerseits war er dauernd todmüde, andererseits hatte er aber auch Angst einzuschlafen, weil er dann eben Albträume bekam. Und ähnlich wie deine Protagonistin Dietmar war es bei Bjørn aber auch so, dass er irgendwann sagte, okay, ich habe eben die Wahl. Bleibe ich für immer Opfer und bin ich für immer traumatisiert oder versuche ich aktiv was dagegen zu tun? Und Bjørn hat eine Verhaltenstherapie gemacht, also er hat sich wirklich auch diesem Schrecken ausgesetzt. Er hat mit einem Therapeuten geübt, laute Geräusche auszuhalten. Oder er hat sich zum Beispiel auch in den ersten Monaten vor Polizisten und vor Sicherheitsleuten enorm gefürchtet, weil Breivik sich auch verkleidet hatte als Polizist. Und Bjørn sagt, er hat einfach geübt, mit Polizisten zu sprechen, ohne in völlige Panik zu verfallen. Und es ist was, was man sehr, sehr oft machen muss, aber es wird irgendwann besser. So funktioniert klassische Verhaltenstherapie. Und das ist eine sehr harte Art und Weise, natürlich mit so einem Trauma umzugehen und auch eine sehr, ja, selbstdisziplinierte, aber eine, die bei ihm offensichtlich funktioniert hat. Und es hat ihm eben dazu kam, das geholfen, quasi einen Sinn zu ziehen aus dem, was passiert ist. Und in Kombination Therapie plus ich bin wieder Herr meines Schicksals und ich mache was daraus. Ich glaube, das hat ihm geholfen, so gut wie es eben geht, ins Leben zurückzukehren.
Könnt ihr eine Art Fazit ziehen nach euren Recherchen, wie sich die Haltung entwickelt hat? Ist das vielleicht ein bisschen Zusammenfassung von dem, was wir besprochen haben? Oder welche Erkenntnisse ihr gewonnen habt, nachdem ihr dieses Thema recherchiert?
Also Bjørn sagte, und das ist jetzt echt ein bisschen verniedlichend im Vergleich zu dem, worüber wir gerade gesprochen haben, aber er sagte, passt aufeinander auf, guckt, ob euch jemand entgleitet und im Zweifelsfall versucht, ihn nicht gehen zu lassen. So, achtet aufeinander als Gemeinschaft, als Freunde, als Nachbarn, als Familie. Das war so sein Fazit und ich finde, dass in Anbetracht dessen, was ihm passiert ist, schon auch sehr groß von ihm.
ich muss sagen, für mich hat sich jetzt nicht so ein richtiges Fazit eingestellt, sondern eher der Blick in diesen Abgrund. Das ist das, was für mich eigentlich bleibt, für mich jetzt ganz persönlich. Und so, wenn man wirklich in diesen Breivik-Abgrund schaut, wie da einer auf Menschenjagd geht und sich 1000 Schuss Munition mitnimmt, weil es 560 Menschen gibt, die er umbringen will. Und er ist da ja ziemlich weit gekommen und hat sich dann ja auch widerstandslos der Polizei ergeben. Das heißt, diese absolute Kälte, mit der er das gemacht hat, diese jahrelange Vorbereitung, das ist ein solcher Abgrund, finde ich. Und wenn man das dann parallel schneidet mit dem, was Alex gerade gesagt hat, ja, vielleicht hätte man ihn auch irgendwie erreichen können. Das ist schon etwas, was nachhallt.
Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Mein Dank in dieser Woche geht an Alexandra Roykow und Dietmar Pieper für das intensive Gespräch in dieser Folge. Und auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich mich herzlich bedanken. Für die Unterstützung in dieser Woche danke ich Sven Preger und Philipp Fackler. Sie finden alle hörbaren Inhalte des Spiegel immer in der Audiothek auf spiegel.de oder in der Spiegel-App. Oder Sie nutzen eine Podcast-App wie Spotify oder Apple Podcasts. Und in der nächsten Woche hören wir uns mit einer neuen Folge wieder. Bleiben Sie tapfer und gesund und passen Sie aufeinander auf. Ich verbleibe bis nächste Woche, Ihr Olaf Häuser.